ARD.
Hallo zusammen, ich bin Ole Wackermann und starte jetzt mit euch in die neue Woche in Hamburg. Und als erstes gucken wir mal 10 Jahre zurück. Da war einiges los bei uns in der Nachbarschaft. Riesenauflauf am Neuberger Weg in Langenhorn, Kamerateams und auch sehr viele Blumen, die Menschen auf dem Bürgersteig niedergelegt hatten. Heute vor 10 Jahren ist nämlich Helmut Schmidt gestorben. Und Zeitchefredakteur Giovanni Di Lorenzo kann sich noch an den Moment erinnern, als er die Nachricht bekam.
Da haben wir uns spontan im Konferenzraum versammelt und der Mond ist aufgegangen gesungen, weil Matthias Claudius der Lieblingsdichter war von Helmut Schmidt. Das war ein, glaube ich, ein Moment, den niemand vergessen wird.
10 Jahre ist das also her und seitdem ist die Sehnsucht nach Helmut Schmidt eher noch größer geworden. Woher kommt das und was hat ihn so besonders gemacht? Darum geht's in dieser Folge und außerdem geht's um eine Hamburger Initiative, die fordert, Social Media erst ab 16 zu erlauben. Heute wurde ja Anliegen sogar im Bundestag vorgestellt. Unterstützung kommt auch, haltet euch fest, von Frederik Braun vom Miniaturwunderland. Der hat sogar einen Song darüber gemacht.
Bildschirmblick, ich sehe nichts mehr, nur noch Akku, WLAN, Bildschirmverkehr. Was verpasse ich? Wer weiß das schon? Mein Hirn macht Backup in der Cloud-Version. Eltern ohne Handy, wie habt ihr das gemacht?
Yo, Digga, das sind die Themen, die Hamburg bewegen. Wir haben Montag, den 10. November. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Also bei uns in der Familie bin ich definitiv derjenige, den man von zu viel Social-Media-Konsum abhalten muss. Mir kann man das aber definitiv nicht mehr verbieten. Da müssen meine Kinder auf Einsicht und Aufklärung setzen. Generell ist es allerdings so, wir Erwachsenen haben im besten Fall eine Vorbildfunktion, in meinem vielleicht weniger, und wir machen die Regeln und könnten Social-Media erst ab 16 zulassen. Und genau das fordert eine Hamburger Initiative. Und heute wurden deren Forderungen im Bundestag in Berlin vorgestellt. Annalena Ehle ist tief drin im Thema. Anna, wie begründet denn die Initiative diese Forderung? Warum Social Media erst ab 16?
Ja, also Verena Holler von der Elterninitiative sagt, Plattformen wie Instagram oder TikTok gefährden die körperliche und seelische Gesundheit und die soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Und sie meint, ein solches Verbot sei zwar kein Allheilmittel, aber es schütze die Kinder eben, gerade wenn sie noch so jung sind, vor Mediensucht, Depressionen, Essstörungen, Einsamkeit, Schlafmangel, ja, und letztendlich auch vor Stress durch den Druck, immer online sein zu müssen, um nichts zu verpassen. Und ja, wie früh das eigentlich auch losgeht mit den sozialen Medien, bekomme ich tatsächlich auch gerade mit, weil meine Tochter ist 10 und Mitschülerin von ihr sind wirklich schon bei Snapchat unterwegs. Und das ist irgendwie da offenbar ein großes Thema schon.
Oh wow. Jetzt versuchen Sie, diese Idee nach vorne zu bringen, heute auch im Bundestag. Wie kam es dazu?
Ja, dieser Verein, der hat vor ungefähr einem halben Jahr Unterschriften gesammelt von Leuten, die für ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige sind. Und da sind innerhalb von 6 Wochen rund 34.000 Unterschriften zusammengekommen. Eigentlich wären sogar nur 30.000 Unterschriften nötig gewesen, damit diese öffentliche Anhörung zustande kommt. Aber waren halt eben sogar noch ein paar mehr. Und auf einer parallelen Petition haben sich dann nochmal über 100.000 Menschen dieser Forderung eben angeschlossen. Beim jüngsten Bildungsbarometer des IFO-Instituts haben sich dann auch 85% der befragten Erwachsenen für ein solches Verbot ausgesprochen und knapp die Hälfte der Jugendlichen war tatsächlich auch dafür. Bei unserer kleinen Straßenumfrage gingen die Meinungen aber auch auseinander.
Also ich finde das selbst super, da ich auch eine kleine Schwester habe. Sie ist 10 und ist viel zu sehr in dieser Social-Media-Welt. Also finde ich es eigentlich super, dass es erst ab 16 sein sollte.
Aber ob ein Verbot richtig ist, vielleicht sollte man einfach aufklären und Beratung anstatt verbieten. Also, dass man lieber den richtigen Umgang damit lernt, aber direkt immer auf ein Verbot zu setzen, das halte ich nicht für richtig.
Ja, okay, wenn es die kleine Schwester betrifft, dann kann man sich natürlich auch schnell einigen. Aber man hört da auch so ein differenziertes Meinungsbild raus, auch bei Jugendlichen, die jetzt nicht alle sagen, nee, auf keinen Fall verbieten. Was kann denn jetzt diese Petition heute im Bundestag bewirken?
Ja, also der Verein hatte ja so die Möglichkeit, dieses Thema einfach direkt an die Politik zu richten. Und die Debatte um die Forderung nach einem Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche, die nimmt dadurch natürlich einfach nochmal Fahrt auf.
Ich finde es ganz toll, dass die Politik uns Eltern zuhört. Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen. Es wird das Problem erkannt, es wird gesehen, dass wirklich gehandelt werden muss. Es war niemand da, der gesagt hat, wieso, wo ist denn das Problem? Das heißt, das ist ganz klar Da haben wir mittlerweile wirklich eine einstimmige Überzeugung, dass gehandelt werden muss.
Ja, und der Verein erhofft sich natürlich auch, dass er die Politik beeinflussen kann. Aber ein Gesetz gibt es jetzt dadurch automatisch erstmal nicht.
Aber es gibt ja durchaus schon prominente Politiker, die sich den Forderungen der Initiative anschließen. Zum Beispiel Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Kommt die Diskussion so langsam richtig in Gang?
Ja, also die Diskussion ist ja eigentlich immer mal wieder da, zuletzt im Sommer. Du hast es eben gesagt, als Daniel Günther dieses Verbot gefordert hat. Ich habe aber so das Gefühl, dass diese Diskussion jetzt wirklich nochmal Fahrt aufgenommen hat. Niedersachsens Kultusministerin Julia Willi-Hamburg fordert zum Beispiel eine Altersgrenze von 14 Jahren für Social Media. Und ich habe natürlich heute auch direkt nochmal bei der Hamburger Schulbehörde und bei Schulsenatorin Xenia Bekeres nachgefragt, wie sie denn eigentlich so zu dem Thema steht. Und ich habe das Gefühl, sie hat da nicht so eine richtig klare Meinung, denn sie verweist darauf, dass die Bundesregierung jetzt eine Expertenkommission eingesetzt hat, Kinder- und Jugendschutz, und die soll konkrete Handlungsempfehlungen für die Nutzung von Social Media erarbeiten. Und da sei Hamburg beteiligt, sagt Xenia Bekeres. Und dieses Vorgehen von Bund, Ländern und Expertinnen findet sie halt auch sinnvoll und zielführend. Denn mögliche altersgerechte Einschränkungen bei den Plattformen könnten allenfalls auf Bundes-, möglicherweise sogar nur auf EU-Ebene wirkungsvoll durchgesetzt werden. Das ist so ihr Argument.
Okay, wenn man jetzt allerdings auf diese Kommission setzt, ich habe mir das mal im Netz auch angesehen, die hat ja jetzt im Herbst ihre Arbeit erstmal aufgenommen. Da wird es wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, bis es da wirklich konkrete Ergebnisse oder dann womöglich ein Gesetz gibt, oder?
Ja, das denke ich tatsächlich auch. Ne? Da wird dann erstmal beraten und auch da nochmal diskutiert. Und ja, von daher wird es vermutlich tatsächlich noch so ein bisschen dauern.
Und du bleibst aber auf jeden Fall dran an dem Thema, sowohl privat als auch beruflich.
Auf jeden Fall, das werde ich machen, ja.
Am Neuberger Weg, da wo Helmut Schmidt wohnte, gab es bis vor kurzem eine Bäckerei, die hatte ein Helmut Schmidt Frühstück im Angebot. Ein Brötchen, ein Kaffee und eine Kippe natürlich. Jetzt hat die Bäckerei leider seit ein paar Monaten geschlossen, die vermissen auch schon einige, mich eingeschlossen. Aber noch viel größer ist die Sehnsucht natürlich nach Helmut Schmidt selbst. Heute vor 10 Jahren ist er gestorben und ich habe das Gefühl, die Sehnsucht hat in der Zwischenzeit eher noch zugenommen. Daniel Kaiser aus der Kulturredaktion ist der Schmidt-Nostalgie auf der Spur. Daniel, dass wir Schmidt so vermissen, ist das so die Sehnsucht auch nach der guten alten Zeit, als er Kanzler war und die Welt irgendwie gefühlt noch in Ordnung?
Ja, übersichtlich vor allen Dingen. Ne? Also die Herausforderungen sind ja heute viele. Wir haben Terror, wir haben innenpolitische Herausforderungen, wir haben Kriege. Und die Sehnsucht nach einem, der ganz klar und unideologisch benennt, was so Sache ist, die ist schon da. Die Zeitungen haben das ja auch getitelt, die Zeit, was würde Helmut Schmidt tun? Die Mopo hat das ja auch gemacht, was würde Helmut sagen? Für ist schon ganz klar, dass sich das verdichtet gerade in Hamburg, in der Causa Sturmflut, Anno 62. Na klar, da kommt einer und bricht die Regeln, um den Menschen im Blick zu haben. Und das ist schon irre. Danach die Kanzlerschaft, da war er während der Kanzlerschaft interessanterweise nicht so populär, sondern seine Popularität ist ja erst erwachsen nach der Kanzlerschaft. Das ist schon interessant. Das heißt aber auch gleichzeitig, welche Chance hätte jemand wie Helmut Schmidt, das ist ja der Kanzler meiner Kindheit, so 70er, 80er Jahre, ja, in der heutigen Zeit, wie die Menschen heute miteinander umgehen, hätte der überhaupt eine Chance, als Politiker gehört zu werden?
Würde der auf Social Media performen? So.
Die Frage, wäre ein wäre Instagrammable?
Ja,
weiß ich nicht.
Genau. Und dann auch die Frage, hätte er heute etwas anders entschieden, besser entschieden, vielleicht alles interessante Fragen, aber natürlich am Ende nur gefühlte Wahrheiten, die uns aber irgendwie im Herzen treffen. Du hast ja mit jemandem gesprochen, der sich da auch besonders gut mit auskennt, nämlich der Helmut Schmidt sehr gut kannte, Zeitchefredakteur Giovanni Di Lorenzo. Was vermisst der besonders?
Ich habe den Eindruck, er vermisst ihn auch gerade so als Gesprächspartner. Hat erzählt, sie haben sich auch öfter mal so gestritten, weil Helmut Schmidt war ja auch streitbar. Es war ja kein Heiliger, der immer recht hatte, sondern er hat ja auch problematische Positionen durchaus gehabt. Und er sagt irgendwie, Helmut Schmidt ist ihnen einerseits nah, weil sie auch noch sein Büro haben. Also das haben sie erhalten, so wie es damals war. Sie haben es abgeschlossen, damit auch niemand reingeht und sich Helmut Schmidt Reliquien mopst.
Da in diesem Raum steht sein Rollator, in diesem Raum steht noch liegt auf einem Beistelltisch noch eine Stange Reno, die man gar nicht mehr kaufen kann. Das sind diese Mentholzigaretten. Also, und vor allen Dingen, es riecht nach Rauch und ich glaube, das wird nie wieder rausgehen.
Nie wieder rausgehen und nie wieder rausgeht, glaube ich, auch dieser Helmut Schmidt Spirit, dass man dieses realpolitische, dieser Blick, dieser besondere Blick auf die Welt, ja, und das hat Giovanni Lorenzo auch gesagt, das fragt er sich öfter mal, was würde jetzt eigentlich Helmut Schmidt sagen zur AfD, zu Trump, zu Putin? Und dieser Gedankengang, das ist auch tief in der DNA von der Zeit drin und auch in Hamburg, denke ich.
Wenn man jetzt mal Helmut Schmidt Feeling tanken möchte, sich von ihm inspirieren lassen, wo und wie geht das?
Ja, am Orte des Geschehens, nämlich im Rheinhaus in Langenhorn, das kann man ja besichtigen, da macht die Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung regelmäßig Führungen in Langenhorn. Es gibt auch noch das Museum in Katrepel, das ist da gleich neben der Zeit, da erfährt man auch sehr viel über Helmut Schmidt. Oder Geheimtipp, man hört sich eine CD an, und zwar eine Klassik-CD. Der konnte ja auch toll Klavier spielen und der ist einmal, als er Kanzler war in den 80er Jahren, nachts sozusagen mit Justus Franz und Christoph Eschenbach sind die nach London geflogen und haben in den Abbey Road Studios ein Mozart-Trippelklavierkonzert für drei Klaviere aufgenommen. Also mitten im Kalten Krieg spielt der deutsche Bundeskanzler Mozart. Und das ist noch eine Facette, die noch nicht bekannt genug ist über Helmut Schmidt.
Das ist ja der Hammer. Sind die auch über den Zebrastreifen gelaufen damals? Ja.
Es gibt, glaube ich, kein Beweisfoto, aber gefühlt war es so.
Auf jeden Fall, wir sehen sie alle. Toll, vielen Dank, super Tipp. Und den Link dazu, wie ihr eine Helmut-Schmidt-Führung in seinem alten Haus buchen könnt, den packe ich euch nochmal in die Shownotes. Tausende Studierende in Hamburg haben im Moment alle dasselbe Problem. Sie warten auf die Entscheidung, ob sie denn BAföG bekommen oder nicht. Es dauert länger als sonst, die Anträge zu bearbeiten. Und das Problem scheint zum Teil zu sein, dass es bei der Digitalisierung hakt. Jenny Witt kennt sich da ganz genau aus. Jenny, warum dauert das so lange?
Also, wie so oft gibt es mehrere Gründe. Der erste ist ganz offensichtlich, gerade jetzt schwappt natürlich diese große Antragswelle über das Hamburger BAföG-Amt hinweg oder genauer gesagt hinein, weil die meisten Studiengänge eben zum Wintersemester beginnen. Und das bedeutet, dass die Leute sich in den letzten paar Monaten vor Beginn ihres Studiengangs bewerben. Und traditionell ist das immer so die heiße Zeit, ne, von September bis Dezember, dass die BAföG-Anträge reinkommen. So, das ist nichts Neues. Das sagt auch Tina Scheliger. Sie ist die kommissarische Geschäftsführerin des Studierendenwerks. Das bearbeitet nämlich die BAföG-Anträge für die Stadt Hamburg. So, und oft fehlen dann natürlich auch Unterlagen, da muss das BAföG-Amt dann nachhaken, dann dauert das wieder ein bisschen länger, kennen wir alles. Aber es könnte trotzdem um einiges einfacher sein. Das Problem und der zweite Grund ist ein anderer, nämlich die Tatsache, dass die Anträge immer noch nicht komplett elektronisch bearbeitet werden können. Und das ist ein bisschen ironisch, weil man diesen Antrag schon online stellen kann, aber irgendwann kommt es dann wieder zur Papierakte zurück. Und die ist in jedem Fall
Moment,
dort.
Das heißt, man stellt den Antrag online und beim BAföG-Amt wird das dann doch nicht etwa ausgedruckt, um das dann zu bearbeiten und dann, keine Ahnung, wieder eingescannt oder jedenfalls wird dann der Bescheid. Ach nein.
Man würde sich wünschen, es sei nicht so, aber tatsächlich scheint das der Fall zu sein. Nicht alle Menschen, muss man sagen, stellen ihren Antrag online, aber viele machen das schon. Und trotz alledem liegt bei jedem BAföG-Antrag eine Papierakte im Regal, steht im Regal. So, und dazu sagt auch Tina Scheliger, dass es sich erstmal nicht ändern wird.
Solange wir nicht durchgängig ein digitales System zur Verfügung haben, müssen eben auch noch sämtliche Unterlagen gegebenenfalls in einer Papierakte oder extra für eine Papierakte ausgedruckt werden.
Tja, und die Stadt hat deswegen sogar schon zusätzliche Stellen geschaffen in den letzten 2 Jahren für das BAföG-Amt. Und diese Mitarbeiter sind tatsächlich damit beschäftigt, genau wie du es beschreibst, diese Dateien auszudrucken oder auch Dokumente einzufügen in diese Akten, die zugeschickt wurden. Ja, und das nennt Tina Scheliger tatsächlich einen Systembruch. Da halb digital, halb analog. Und das ist natürlich ein Punkt, in dem Deutschland ganz schön hinterherhinkt, sagt sie.
Ah ja, also ungefähr so, wie wenn ich jetzt sage, okay, mein Auto, falls das mal ausfällt oder sonst, ich hänge mir noch einen Pferdeanhänger hinten dran.
Richtig.
Oder so. Na gut. Aber so lustig das jetzt auch vielleicht erstmal ist, es heißt ja für die Betroffenen einiges, ne? Die müssen jetzt erstmal warten oder wie?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist eine ganz schön unsichere Zeit, kann man sich ja vorstellen, wenn man gerade startet, Studiengang, man braucht Gelder für Bücher, für Lebenshaltungskosten, für Wohnung und Co. Und es warten wirklich ganz schön viele Menschen gerade, Studierende oder auch zukünftige Studierende. So momentan sprechen wir von knapp 3.500 Anträgen, die in Bearbeitung sind und fast 2.000 weitere liegen momentan in der Warteschleife. Da hat die Bearbeitung noch gar nicht begonnen. Wie lange das dann dauert, bis der Bescheid kommt, das weiß man auch nicht, weil die tatsächlichen Bearbeitungszeiten, die werden gar nicht erst erfasst, sagt Tina Scheliger, aus Datenschutzgründen.
So eine Zeiterfassung für den jeweiligen Bearbeitungsstand haben wir aktuell nicht. Ich gehe aber mal davon aus, dass so etwas vielleicht möglich oder eingebunden werden könnte, wenn wir nachher zu einer E-Akte kommen.
Ja, das findet die CDU ziemlich unmöglich. Die hat nämlich beim Senat nachgefragt, wie lange die Antragsteller warten müssen. Und da war die Auskunft auch, dass man dazu keine Auskunft geben könnte. Anna von Treuenfels-Frohwein, die Abgeordnete, sagt, dass die Bearbeitung so schleppend verläuft und es noch nicht einmal ein Monitoring gibt, ist ein Armutszeugnis für die Verwaltung.
Okay. Aber es heißt ja, man will irgendwann zu einer E-Akte kommen. Da könnte ja das Problem möglicherweise teilweise gelöst werden. Wie sieht's damit aus? Wann passiert das?
Naja, also informierte Quellen sagen, es wird schon seit ungefähr 3 Jahren drüber gesprochen. Es kann noch dauern. Diese elektronische BAföG-Akte, die soll erst bis Ende 2027 eingeführt werden. Das sagt der Senat in seiner Antwort auf diese CDU-Anfrage. So, seit knapp 6 Wochen wird das tatsächlich umgesetzt. Also das beginnt, dieser Prozess, es hat begonnen. Aber in der Zwischenzeit kann man echt nur sagen, stellt den BAföG-Antrag so früh wie möglich, möglichst mit allen nötigen Unterlagen. Und wenn das der Fall ist, wenn der Antrag richtig ausgefüllt ist und wenn alle Dokumente dabei sind, dann sollte die Bearbeitung laut Tina Scheliger nur 1 bis 1,5 Wochen dauern. Gar nicht so lange, zumindest in normaleren Zeiten.
Okay, dann hoffe ich, dass die den Papierkrieg noch gewinnen, damit die Studenten dann wenigstens wissen, wovon sie ihre Miete bezahlen können. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderbaren Feierabend. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns morgen schon wieder. In der Zwischenzeit abonniert diesen Podcast gerne und lasst uns ein paar Sterne und eine nette Rezension da. Macht's gut. Bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.